Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir nehmen einen Perspektivwechsel ein und das im wahrsten Sinne des Wortes und haben eine Gästin, die auch den Michel schon mal so richtig unter ihre Linse genommen hat. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Heute mache ich einfach wieder den Anfang und habe direkt losgelegt, bevor der Michel überhaupt Luft holen konnte, zu der zweiten Folge Gasgeflüster des Jahres 2024. Und jetzt hat er nicht nur Luft geholt, sondern auch was getrunken. Mit dabei immer wieder mein Lieblingspodcast-Co-Host Michel. Hallo Michel, wie geht's dir?
Hallo Jan, mir geht's tatsächlich sehr gut. Du hast das Getränk schon angesprochen. Ich trinke natürlich antialkoholisch gerade lecker Rooibos-Vanille-Tee ohne Zucker. Ich bin ja noch in meiner Dry January Half-Intervall-Fasten-Sportphase. Ich war heute sogar schon joggen. Und ich muss sagen, die ersten, was sind es jetzt, 11 Tage? Na, sagen wir mal 10, weil den 1. Januar habe ich ausgelassen, logischerweise. Also ich fühle mich wie neu geboren. Ich bin zwar abends todmüde, aber das ist richtig gut. Wie ist es bei dir? Du hast ja auch angedeutet, dass wir tatsächlich unabgesprochen einen sehr, sehr ähnlichen Januarplan haben.
Ja, was den Sport angeht. Mein letztes Getränk alkoholisch habe ich jetzt vor 4 Tagen gehabt. Es ist Donnerstag, während wir hier aufnehmen. Und ich habe auch schon wieder Bock auf ein
Bier. Massiven Bierdurst.
Ja, ah! Oh Gott. Wir dürfen noch nicht sagen, was gerade passiert ist.
Nein,
kommt
aber
gleich noch.
Die Bombe platzt gleich,
in der Vorstellung. Aber man hat hier gleich 2 Augenpaare richtig aufleuchten sehen beim Blick auf den Bildschirm. Jetzt wollte ich irgendeine tolle Übergang machen. Weiß ich gar nicht. Aber Bier getrunken.
Ich sag mal Suzuki. Du wolltest doch.
Nee, aber erst noch was anderes. Genau, Bier ist nämlich auch ein Thema, das im Laufe des Jahres sicherlich nochmal kommen wird. Wir werden welches trinken, alkoholisch und unalkoholisch, jeder nach seiner Fasson, wie man so schön sagt. 25. Mai, die Gasgeflüster-Ausfahrt, wir haben es in der letzten Folge eröffnet. Jetzt ist wirklich seit Veröffentlichung 4 Tage her und wir haben, glaube ich, schon um die 20 Anmeldungen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ihr könnt fleißig weiter auch abstimmen, wo es hingehen soll. Auf Spotify von der letzten Folge ist die Umfrage drin. Ihr könnt es uns aber auch einfach schreiben, wenn ihr da mitfahren wollt, also einfach abstimmen und nicht mitkommen. Das ist keine Option, diese Aussagen werden nicht gezählt. Und wenn wir kurz schon über Spotify reden, haben wir auch noch ein kleines Anliegen. Es ist was Dramatisches passiert. Unser gnadenloses 5-Sterne-Ranking wurde etwas torpediert und ist auf 4,7 runter. Und das tut uns natürlich im Herzen weh. Wenn euch das nicht gefällt, dann schreibt uns warum, aber viel wichtiger ist, wir haben weit über 1000 AbonnentInnen allein auf Spotify und dort aber nur 100 Bewertungen oder so. Und den Michel macht es ganz dolle traurig. Das heißt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann fahrt nicht nur mit auf die Ausfahrt, sondern stimmt bei Spotify auch gerne noch ab. Gerne mit den 5 Sternen, alles drunter. Bitte einfach per E-Mail an uns, ist auch okay. Und jetzt komme ich zu der Überleitung und man merkt schon wieder, ich bin im Redefluss.
Ja, ist im Redefluss. Jetzt hat er mir die Story mit Spotify jetzt leider abgenommen. Das habe ich ja gerade noch angesprochen. Da könnte man eigentlich auch noch drüber reden. Machen wir mal einen Aufruf so, ne? Eher falsche Zahlen. Und wir hatten, das muss ich an der Stelle natürlich dazu sagen, wir waren ganz am Anfang, weil wir ja uns selbst bewertet haben, wie man das so macht am Anfang, ne? Hatten wir natürlich 5 Sterne. Aber wir hatten jetzt durchgehend wirklich eine solide 4,8, 4,9. Und jetzt habe ich diese Woche geschaut und festgestellt, nur 10% unserer Zuhörenden haben tatsächlich bewertet. Und jetzt sind wir abgerutscht auf 4,7. Und ich habe gefragt, wie kann das passieren? Alle sagen immer, das ist so super schön, das ist so super toll, macht weiter. Und wie kommen dann diese 4,7 zustande? Jan, du hast es gerade schon angedeutet. Gern konstruktive Kritik per E-Mail immer raus und so. Und lasst uns gern wissen. Wir schrauben an den Themen. Wir bitten euch ja auch eigentlich jede Folge aktiv drum. Und wenn ihr jetzt denkt, ich darf überhaupt gar nicht abstimmen in Bezug auf das Ziel der Ausfahrt, dann trotzdem bei Spotify vorbeischauen. Yes, ist Gott, voll der Zungenbrecher. Einfach vorbeischauen und eine Bewertung da lassen. Das macht uns genauso glücklich.
Ja, so. Das war es eigentlich im Wesentlichen auch. Haben wir alles gesagt, was wir heute zu sagen haben. Aber es gibt noch viel, viel mehr in dieser Folge, denn wir haben eine Gästin und damit kann ich schon so leicht spoilern. Und diese, das darf ich hier nämlich jetzt auch mal sagen, hat eben, als wir so völlig eskaliert sind, und gesagt haben, dass wir hier den Dry January pflegen, oder ich zumindest Dry 4 Tage, ein leckeres Bierchen in die Kamera gehalten und uns damit schon ganz große Augen gemacht. Und bevor ich verrate, um wen es sich genau handelt, Können wir mal wieder eine schöne Anekdote aus einer der letzten Folgen zu Rate ziehen? Und da ging es um Suzuki. Und damit sind wir nicht bei unserer Gästin, mit der wir drüber gesprochen haben, der Pam, die ja für Suzuki arbeitet, sondern wir sind bei der Geschichte aus Portugal, Michel, die mich einfach immer noch zum Lächeln bringt. Als du dort auf dem Test des Motorrads war mit den unaussprechlich langen Namen, diesem Crossover-Mix, halb Enduro, halb Reise-Enduro, halb Sportler irgendwie oder Naked Bike, und du davon berichtet hast, dass du da unterwegs warst zum Fotoshoot mit dem Motorrad, wo Bilder gemacht werden, und so übermotiviert warst, dass es dich direkt hingelegt hat. Worauf will ich hinaus, ja? Leider gab es davon ja keine Bilder, obwohl es zum Fotoshoot war. Und damit komme ich zu unserer Gästin, die mir beantworten kann, warum gab es davon keine Bilder? Und damit begrüße ich ganz herzlich Amy, die professionell Fotos bei solchen Veranstaltungen macht und sozusagen diese emotionalen Momente auf Bild festhält und dafür sorgt, dass ihr in Zeitschriften, in irgendwelchen Presseberichten und so weiter die geilste Darstellung von diesen Motorrädern und Michel bekommt.
Oder halt nicht.
Ja. Hi Amy.
Hallo zusammen. Hi, vielen Amy. Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Ja, und du warst nämlich tatsächlich auch in Lissabon dabei und damit nochmal in deinen Worten, wie kam es dazu, was machst du, wer bist du?
Ja, also genau da vor Ort war ich nicht, da war das zweite Team, also ich war genau in der anderen Kurve und zwar in der Impressionskurve. Wir hatten eine Actionkurve und eine Impressionskurve. Und ja, ich bin seit jetzt über 10 Jahren selbstständige Fotografin und auch noch eine der wenigen, die eine Ausbildung genießen durften, beziehungsweise nicht genießen durften, sondern eine gemacht hat. Es gibt ja unglaublich viele sehr, sehr gute Fotografen, die Quereinsteiger sind. Ich habe es tatsächlich gelernt. Ja, bin auch schon seit 10 Jahren jetzt in der Branche unterwegs und ganz, ja, vollkommen glücklich und zufrieden und lerne immer wieder tolle Menschen kennen, wie den Michel auf Presseevents und dich jetzt hier beim Podcast. Und,
ja, angeblich haben wir uns ja auch schon mal irgendwo bei den BMW Motorrad Days kennengelernt. Mhm. Aber das hat der Michel behauptet und wir beide konnten uns leider nicht mehr dran erinnern.
Ich bin davon ausgegangen, nachdem du ja auch BMW vorbelastet bist, ne, unsere Zuhörenden wissen ja, wir waren mal zusammen Kollegen in unserer Zeit bei Pirelli und vorher war Jan ja aber bei BMW tätig und da gab es eben von der Zeit her eine gewisse Schnittmenge, deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, Jan war zigmal auf den BMW Motorrad Days und die Amy natürlich auch und da habe ich gedacht, ihr habt euch bestimmt irgendwann mal gesehen, aber wir haben jetzt schon im Vorgespräch festgestellt, das ist tatsächlich noch nicht passiert und umso spannender ist aber natürlich auch, ich glaube, Amy als Person für Jan, sie hat jetzt ja schon angedeutet, dass sie als Fotografin in diesem Motorrad-Kontext unterwegs ist, aber man muss natürlich dazu sagen, wir würden jetzt natürlich nicht irgendeine Fotografin hier einladen, nur weil sie Motorräder fotografiert, sondern Amy ist ja tatsächlich auch eine passionierte Motorradfahrerin.
Das ist richtig.
Was mich jetzt da so zum Einstieg oder was ich mich gefragt habe, so ein bisschen in der Vorbereitung, du hast gesagt, du hast die Ausbildung gemacht zur Fotografin. Mhm. Was war denn bei dir zuerst da? War zuerst das Motorrad oder zuerst ein Fotoapparat im Haus?
Hi, das ist eine gute Frage. eigentlich, theoretisch praktisch wäre tatsächlich das Motorrad zuerst gewesen, wenn ich mit 18 meinen Motorradführerschein gemacht hätte. Mhm. das war nicht der Fall, da war ich ein braves Mädchen. Das muss man ja so sagen. Ich habe
damals noch.
Nein, ich habe sozusagen darauf verzichtet und habe aber jedes Jahr mit einem tränenden Auge sozusagen den Motorradfahrern hinterhergeguckt und hatte das schon immer intus. Hab's aber wie gesagt nie ausgelebt, bis ich 10 Jahre später, mit 28 oder ich glaube da war ich noch 27. Dann nicht mehr drumherum kam, Gott sei Dank. Und da war ich aber schon Fotografin. Also tatsächlich kam erst die Ausbildung und die habe ich 2009 abgeschlossen und 2011 habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann ging es auch schon recht schnell Richtung, ja, also ich habe Assistenzen gemacht, ganz viel, das ist ja für einen Berufseinsteiger immer ganz wichtig, auch bei den Älteren zu lernen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das geht mir heute ganz oft noch so, dass ich ganz gerne von älteren Fotografen Tipps annehme und mir das auch ganz wichtig ist und auch an jüngere Fotografen weitergebe, also so ist nicht. Man lernt immer voneinander. Und aber da war das genauso. Also ich hatte sozusagen Assistenzen gemacht und bin dann bei BMW auch hängen geblieben. Die haben mich sozusagen dann auch gerne für Events selber gebucht. Mhm. Und das war 2012, 13. Und dann bin ich das erste Mal nach Spanien geflogen, nach Almería.
Es war so klar, dass es Almería war. Motoren alle immer Almería, alles klar, ja.
Es kommt alles zusammen in Almería, auch mit der Pam.
Da gibt's auch noch eine Schnittstelle. Die decken wir auch gleich auf, aber jetzt würde mich dann doch interessieren, wenn das Motorrad quasi nachgelagert war, womit hast du denn deine Fotografenausbildung oder deine Karriere gestartet? Also legt man sich da schon relativ früh fest auf eine Art von Motive? Das heißt, es gibt ja auch die Leute, die immer Hochzeiten fotografieren. Es gibt auch immer diese Cringe-Fotostudios, sorry, wenn ich das so sag, wo dann irgendwie so Familienfotos dann da sind und die Kinder kriegen da irgendwie so die Haare gescheitelt und alle haben sich so lieb und gucken so Familienidyll in die Kamera.
Richtig also, schön.
Oder grenzdebil.
Jeder, der das machen will, total toll. Ich muss sagen, für mich wäre das echt sowohl dieses Foto als Motiv darzustellen, das will schon niemand. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste da stehen und der kleine Jan Hendrik und jetzt habe ich meinen eigenen Namen mal direkt mit in den Kakao gezogen und die Chantal stehen da und haben überhaupt keinen Bock drauf und der Vater wirft sie mit Bonbons ab, damit sie endlich mal Ruhe geben. Wäre schon hart. Ich hoffe, das war nicht dein Einstieg oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, mein Einstieg war wirklich sehr technisch. Ich habe in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gelernt, in der PTB. Genau, also da die haben eine Bildstelle und haben jedes Jahr so um die 2 bis 3 Auszubildenden in jedem Lehrjahr dann 1 bis 2.
Was, wenn du sagst technisch, was fotografiert man da? Nähmaschinen?
Nee, also die PTB normt im Endeffekt Sachen. Also das sind, oh Gott, wie soll ich das erklären? Es ist wirklich technisch.
Also das klingt schon sehr trocken.
Nein, pass auf, es ist wirklich sehr trocken. Es ist insofern trocken, dass wir drumherum, wir hatten halt lauter Professoren, die an ihren Projekten gearbeitet haben. Und wir waren in der Bildstelle dafür zuständig, einerseits analoge Bilder zu digitalisieren. Das war das eine. Dann haben wir im Studio verschiedene Sachen fotografiert. Das heißt, viel Produktfotos auch gemacht im Studio. Die Siliziumkugel zum Beispiel, das ist eine Kugel, die das Gramm vorgibt. Oder die sozusagen.
Also so ein Maß, ja, so
Maß
ein Urmaß.
Vorgibt, genau. Ja. Unheimlich schwer zu fotografieren, weil halt sich alles einspiegelt. Dann haben wir von Porträts, also von wirklich Mitarbeiter, Passfotos, sehr, sehr spektakulär.
Schön.
Als auch Messearbeit. Also wir haben auch vor Ort dann für regionale Messen, Ausbildungsmessen und wie auch immer, haben wir Banner bestückt, gedruckt, designt. Also es war sehr, sehr vielseitig. Wir haben aber auch on location in den Laboratorien vor Ort Fotos gemacht. Also es war sehr, sehr vielseitig. Das ist, es ist halt schwer zu erklären, weil ich auch selber nicht sagen kann, was in den ganzen Laboren jetzt wirklich woran geforscht worden ist. Aber wie gesagt, das ist halt, es gab auch das Rheinraumzentrum zum Beispiel, was halt alles, ich kann es ganz schwer nur erklären. Es tut mir leid, ich würde euch gerne helfen.
Amy, ich glaube auch viel wichtiger ist dann der Absprung nach Almería. Wie kam es dann zu dieser Rettung?
Also tatsächlich ist es halt, wie gesagt, eine technische Ausbildung gewesen und mein Traum damals als kleine Fotografin war schon immer in Richtung Automotive-Fotografie zu gehen und das hat sich in Almería dann immer weiter entwickelt und das erste Jahr, wo ich da war, gab es halt einen Fotografen, der für die Rennstrecke zuständig war. Es gab einen Fotografen, der für die Landstraßenfotos zuständig war. Es gab aber keinen Fotografen für Offroad.
Und dann hast du dir gedacht.
Und dann habe ich
direkt hier hart ins kalte Wasser und in den Dreck und hast dann diesen Job übernommen.
Hast gesagt, ich habe ganz lange Erfahrungen.
Nicht, genau.
Nicht, aber ich würde es machen.
Nein, ich bin wirklich nach Hause geflogen. Also das ist bei mir ganz oft der Fall. Also ich bin nach Hause geflogen und habe gesagt, ich möchte da auf jeden Fall fotografieren. Ich will schon seit Ewigkeiten Motorrad fahren und ich werde nächstes Jahr wiederkommen und werde hier die Fotos machen tatsächlich. Und das habe ich gemacht. Ich bin nach Hause geflogen, habe einen Führerschein gemacht und bin dann ein Jahr später das erste Mal dort vor Ort ja aufs Bike gestiegen und hatte unglaublich tolle Enduro-Lehrer, Offroad-Lehrer, den Stefan Högerl. Von ihm habt ihr bestimmt auch schon gehört.
Tatsächlich, den kenne ich auch persönlich. Der hat mir auch schon mal Motorrad durch die Gegend transportiert. Das, Stefan, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße. Vielen Dank dafür.
Ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Damit hat es angefangen. Der Stefan hatte sehr viel Geduld. Ich bin bei der ersten Fahrt, wo er mich sozusagen vom Hotel abgeholt hat, wie auf die Straße raus sind, das kann ich ja ruhig erzählen, habe ich tatsächlich direkt in der Linkskurve auf die Straße bin draufgerollt, habe das Motorrad abgewürgt und bin schon auf der Straße umgekippt.
Oh, guck, also das vielen Dank für diese Geschichte. Jetzt fühle ich mich schon gar nicht mehr so schlecht, nachdem der Jan halt wieder meine Niederlagen- und Peinlichkeitsgeschichte ausgepackt hat aus Lissabon.
Ja,
danke.
So. Ja, ich habe mich mal eben kurz auf Mute gesetzt, weil ich schon ein bisschen witzig fand. Aber passiert allen. Also
Hey, das ist, ja, nee, du darfst ruhig lachen. Also ich kann darüber auch herzhaft lachen mittlerweile, weil auch der Stefan hat sich umgedreht und hat sich gedacht, ach,
oh. Wen hat okay, er da?
Mit ihr soll ich jetzt Offroad fahren gehen? Ach,
ja.
Aber wie gesagt, mit ganz viel Geduld. Und ich sah, also ich habe, das Ding ist, ich wollte diese Fotos machen. Ich hatte einen unbändigen Ehrgeiz und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist so wunderschön. Gerade wenn du Offroad unterwegs bist, du kommst in Landschaften, wo noch nie jemand war, so gefühlt, ja. Oder wo du Stunden hinwandern musst. Und es ist einfach zu schön, dass da keiner Fotos macht. Das geht nicht. Und überhaupt. Also ich habe mich da wirklich ja durchgebissen. Mit blauen Flecken und allem drum und dran, was dazu gehört. Lernen, manchmal auch durch Fallen, ja. Also viel Fallen. Das erste Jahr ziemlich hart, das zweite Jahr auch noch relativ. Und das dritte Jahr durfte ich dann auf die 1200er damals noch umsteigen. Und dann ging es steil bergauf.
Und nicht nur, was die Motorradgröße angeht, sondern tatsächlich ja auch die Herausforderungen und die Events. Ne? Ich habe gesehen, ich glaube, du warst 2017 spätestens das erste Mal bei der GS Trophy sogar dabei.
Damals 2018.
2018, ne? Das war Mongolei war das, ne?
Das war in der Mongolei, genau.
Und da warst du natürlich als Fotografin, aber ich gehe mal davon aus, dass du natürlich, wenn du dort unterwegs gewesen bist, auch mit dem Motorrad gefahren bist, oder?
Da vor Ort tatsächlich noch nicht. Wir haben, das ist immer so ein bisschen aufgeteilt. Also wir sind ja, ich mache das mit meiner Kollegin zusammen, der Vanessa Blankennagel. Ich weiß nicht, vielleicht kennt er sie sogar auch. Jan, du vielleicht nicht. Auch vom BMW noch?
Ich bin so schlecht mit Namen.
Alles gut. auf jeden Fall sind wir bei ganz vielen BMW-Jobs und auch so ein unglaublich gutes Team. Und wir wechseln uns immer ab. Also in der Mongolei hat sie vorgescoutet und wir haben das Event zusammen gemacht 2018. 2019 habe ich sozusagen die Vorreise in Neuseeland begleitet und 2020 haben wir das Event zusammen gemacht. Und also wir haben immer eine Vorreise, einmal Event, einmal Vorreise, einmal Event. Und dementsprechend war ich auf dem Motorrad 2019 in Neuseeland dabei. Und da haben wir, ja, da sind wir ein paar tausend Kilometer, also das heißt ein paar tausend Kilometer, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es war schon ein bisschen was. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, wunderschönes Land.
Boah, ich frage mich gerade, wie viele Leute gerade einfach komplett neidisch vor dem Lautsprecher sitzen und sich denken, fuck mal live, die hat ja nicht nur irgendwie so, also das ist ja wirklich der Inbegriff vom Hobby zum Beruf gemacht.
Ja.
Sowohl vielleicht vom Fotografieren her, also sofern es dir noch Spaß macht, da haben wir jetzt gar nicht so drüber geredet, aber absolut. Was Motorradfahren angeht, auf jeden Fall.
Absolut. Also es ist wirklich traumhaft, ja.
Aber da gibt's ja bei beiden Aspekten gibt's ja so eine gewisse Parallele, sowohl beim Fotografieren als auch beim Fahren. Ne? Du hast ja angedeutet, der Einstieg bei dieser Fotografie in Bezug auf das Motorrad in Almeria war ja quasi so von 0 auf 100, vorher quasi statische Produkte und Objekte fotografiert und dann bewegt im Dreck. Und gleich ist es ja tatsächlich auch mit diesen Events, denn du bist ja mehr oder minder unerfahren, dort aufs Motorrad gestiegen und dann auch wieder direkt gleich Offroad gefahren, was ja eine super, super große Herausforderung ist. Ich frage mich jetzt an der Stelle, wie macht man das? Also ich würde es mir tatsächlich überhaupt gar nicht zutrauen, weil ihr eine super steile, also sowohl für das eine, also den Arbeitsaspekt, als auch für den spaßigen Fahraspekt, eine super steile Landkurve brauchst. Also Da gehört ja schon ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Mut dazu, das überhaupt anzugehen, oder?
Naja, also das eine ist ja, das hat sich sozusagen mehr oder weniger langsam entwickelt, weil ich ja durch Assistenzen sozusagen langsam in das Business eingeführt worden bin, was Motorradfotografie angeht.
Was heißt denn da Assistenz, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf? Das heißt, jemand anders ist hauptverantwortlich, du machst aber genauso Fotos und die Person sagt dir aber vielleicht, hey, geh mal da hinten hin und schieß so und so? Oder was bedeutet diese Assistenz?
Nee, Assistenz bedeutet tatsächlich, dass du bei einem Imagefotografen zum Beispiel, was da der Fall war, ihm einfach Sachen anreichst, die Kamera fertig machst, das Licht fertig machst.
Ah, okay.
Halt wirklich Hiwi, also tatsächlich Hiwi-Jobs, ja. Das ist am Anfang ist das so, es ist ganz wichtig, dass du auch einfach weißt, was du tust, und das bringt dir unglaublich viel, auch die Arbeitsweisen von einem Fotografen dir anzuschauen, Sachen zu übernehmen, zu sagen, okay, das würde ich vielleicht anders machen, wie auch immer. Einfach die Entwicklung ist ganz wichtig. Und dann halt Stück für Stück selber auch Aufträge zu übernehmen und zu gucken, in welche Richtung geht's, ne? Also ich bin ja wirklich hauptsächlich so im Eventbereich zu Hause, sei es Presseevents, sei es ja Händler-Events, sei es BMW Motorrad Days, also halt kleinere Events, Wochenendevents. Das ist ja so mittlerweile voll meins geworden, ja. Und in Bezug auch, also das war sozusagen das langsame Ranführen an die Materie Motorrad, was natürlich schon ein Traum war damals, ja. Also das war schon unglaublich. Und dann auch selber Jobs übernehmen zu dürfen, war ein Traum. Also.
Das heißt, mit dieser Referenz, eigentlich beginnt in Almeria, lief es dann, wie soll man sagen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda? Oder wie ging es dann weiter? Hast du dann einfach gesagt, boah, das ist es, Motorrad und nichts anderes mehr, und hast aktiv da dich umgehört und rumgesucht? Oder hast du weiterhin diese technischen Sachen, die ich nicht verstanden habe, fotografiert und halt parallel das ein bisschen aufgebaut?
Nee, also es ist wirklich eigentlich alles, was bis jetzt entstanden ist, ist Mundpropaganda. Almeria war tatsächlich der Einstieg ins Motorradfahren, aber nicht in das Motorradbusiness, was Fotografie angeht, weil ich ja sozusagen vorher schon bei BMW sehr gut drin war. Und ich habe mich damals bei Bike Promotion, die das Ganze in Almeria ja auch organisiert haben, und mit BMW Motorrad Deutschland. Die waren ja so in Kooperation, oder die haben das zusammen, das Camp zusammen geleitet und auf die Beine gestellt. Und da habe ich mich damals bei Bike Promotion vorgestellt und habe gesagt, ja, bräuchtet ihr vielleicht eine Fotografin noch? Und die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, dort mitzukommen. Und so ging das im Endeffekt weiter. Also das war sozusagen, das war der nächste Step. Und oh, Michel, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ein bisschen jugendlicher Leichtsinn ist mit Sicherheit dabei gewesen, aber ich kann es gar nicht erklären. Also im Endeffekt kann ich jedem oder jeder empfehlen, sobald sie aufs Motorrad steigt und auch die Leidenschaft hat, Offroad-Training zu machen. Also das ist das Beste. Du lernst unglaublich schnell. Du hast eine unglaubliche Sicherheit auch zu dir selber. Also das entwickelt sich unglaublich schnell.
Jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zum Punkt, ne? Weil ich hatte ja quasi so diesen Arbeitseinstieg als krasse, mutigen Schritt und Herausforderung gesehen, aber auch tatsächlich diese sprunghafte Entwicklung dann zum GS-Trophy fahren. Und für diejenigen, die diese Veranstaltung nicht kennen, wir haben das jetzt schon mehrmals angesprochen und reden da relativ flapsig drüber, aber das ist eine sehr, sehr große, inzwischen internationale oder eigentlich internationale Institution, wenn es um das Thema Enduro Offroad fahren mit der BMW GS 1200, 1250, jetzt höchstwahrscheinlich dann irgendwann 1300, wenn das wiederholt wird, geht. Und das ist ja eine richtige, ich sag mal, Rallye. Es gibt einen Vorentscheid, es gibt quasi auf Länderebene Events, in denen die Teilnehmer oder Teilnehmenden, fahren ja auch Frauen logischerweise mit, sich bewerben müssen und qualifizieren müssen, um an dieser GS-Trophy teilzunehmen. Das heißt, das Niveau ist sehr, sehr hoch. Und du hast ja gerade schon angedeutet, du bist quasi gefühlt gerade aufs Motorrad gestiegen und dann das Scouting mitgefahren. So fühlt sich das für mich zumindest an. Wie hast du denn diesen Schritt dahin gemacht? Weil ich würde da, Jan hat jetzt so erste Enduro-Erfahrung in Bosnien gemacht, aber ich würde da wahrscheinlich die ersten zwei Tage nicht überleben. Oder mein Motorrad nicht, weil ich es irgendwo hingeschmissen habe. Zigfach. Wie hat denn deine Motorradentwicklung da stattgefunden? Wie hast du dich denn da vorbereitet? Bist du da wirklich Trainings gefahren oder kam das einfach nur alles so on the job, sprichwörtlich?
Nein, on the job.
On the job?
On the job. Krass. Also ich glaube, mein erstes Training habe ich, boah, das muss 2015, also 2014 habe ich den Führerschein gemacht. 2015 war mein erstes Offroad-Jahr in Almeria. Und ich meine, ich bin da nach Hause gekommen und habe in Hechlingen mein erstes Enduro-Training gemacht. Bin aber vorher schon in Almeria gefahren, ja. Wobei, da muss man auch sagen, also natürlich, da ist nicht alles Sand. Und also ich glaube, dass sie, die sind, der Stefan ist mit uns auch am Anfang relativ leichte Strecken, wenn man das so sagen kann, gefahren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe mich da durchgekämpft. Also ich weiß nicht, wie oft ich lag. Also da lernt man fallen, wirklich. Also ich, ja, jeder Motorradfahrer, der sozusagen eine Ausbildung macht oder der den Führerschein neu macht, für den ist das Schlimmste, das Motorrad abzulegen. Und wo aber natürlich bei einem Naked Bike oder bei einem Straßenmotorrad natürlich auch viel kaputt gehen kann, keine Frage. Bei einem Offroad Bike ist ja alles mit Protektoren voll und das ist ja
gehört so.
Das soll genau gemacht, das. Ja. Das ist dafür gemacht, genau. Ich wollte gerade sagen, und auch eine 1200er GS oder eine 1250 oder ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 1300er ist, die bin ich jetzt noch nicht gefahren und habe sie auch noch nicht aufheben müssen. Aber auch eine 1250 lässt sich halt easy wieder aufstellen mit der richtigen Technik.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Jetzt reden wir die ganze Zeit sehr, sehr viel über das Motorradfahren, aber eigentlich kommst du ja auch mit hierher, also das gehört auch zu unserem Stammtisch, aber wir sind ja auch mal begeistert, das aus verschiedenen Perspektiven, wortwörtlich jetzt in deinem Fall, mal zu erleben. Und da würde ich jetzt nochmal zurückkommen aufs Berufsbild, weil ich habe es vorhin gesagt, viele sind wahrscheinlich neidisch und sagen, boah, ihr Hobby zur Berufung gemacht. Könnte mir vorstellen, dass aber vielleicht auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Wie sieht es denn aus, jetzt weg vom Motorradfahren als solches, was du ja ganz offensichtlich auch drauf hast, dein Job? Wie muss man den sich so vorstellen? Also du hast ja schon anklingen lassen, welche Veranstaltungen das so sind, aber wie ist denn da so der Ablauf? Du kannst ja nicht die ganze Zeit Motorrad fahren, dafür wirst du ja nicht bezahlt, sondern musst ja auch am Ende des Tages irgendwie Fotos machen. Wie viel ist irgendwie Vorbereitung? Was machst du während so einer Veranstaltung typischerweise? Und wie sieht es danach aus?
Ja, also naja, zu den Vorbereitungen, da kommt es natürlich auf das Event drauf an. Ist es im Inland, ist es im Ausland? Sind die Flüge vom Kunden gebucht? Man da selber, muss man selber ran? Meistens ist auch Hotel und Flug vom Kunden übernommen und man hat zur Vorbereitung dann halt wirklich nur noch, dass du halt dich um das Briefing, du bekommst halt ein Briefing, dass du dich darum kümmerst, wie ist das aufgebaut? Was muss ich mitnehmen? Was für Equipment muss ich sozusagen organisieren oder noch dazu organisieren. Da geht es eigentlich eher um die wirkliche Vorplanung von einem selber. Das heißt, welche Objektive nehme ich mit? Ist es ein Presseevent? Nehme ich andere Objektive mit, als wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur Impressionen schießen muss? Es kommt wirklich aufs Event drauf an, wie groß die Vorbereitung ist, ob es ob es ein Storyboard gibt, wonach ich mich richten muss, ob es eine Route gibt, die vorgegeben ist oder ob man die Route selber scouten muss. da kommt es halt auch noch drauf an, was...
Scouten, damit meinst du so, okay, sich anschauen, wo sind schöne Spots, wo man sich dann hinstellt.
Mhm. Genau, beim Presseevent zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, wir haben ja ein großes Team, sowohl Video als auch Foto. Also im Endeffekt können wir das Ganze sowohl vorplanen als auch ausführen, so dass wir dem Kunden alles abnehmen. Und dazu gehört auch das Scouting natürlich. Das heißt, das Scouting vor Ort, die Strecke dann festlegen für die Journalisten und gleichzeitig aber auch gucken, wo sind die Punkte, wo man die besten Schüsse macht, wo macht man das Tracking, also Bike-to-Bike oder Car-to-Bike, ne? Und dann auch gleichzeitig Wendepunkte, dass alles safe ist. Also Safety First ist so immer das eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache. Und dann natürlich, klar.
Auch wenn der eine oder andere sich doch mal auf die Nase legt, das passiert ja schon mal. Und jetzt fällt mir aber tatsächlich noch ein Aspekt ein, weil wir jetzt ja einen Themenbereich haben, in dem wir so eine gewisse Schnittmenge haben, ne? Ich bin ja auch bei diesen Veranstaltungen allerdings in der komfortablen, in Anführungsstrichen, Journalistenecke. Und Jan hat das ja so schön angedeutet, ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und das hört sich ja auch alles so super easy peasy an. Und du reist um die Welt. Und das ist ja eigentlich wie Urlaub. Und wieso kriegst du überhaupt Geld dafür? Das sind ja ganz oft so Fragen, die da in dem Rahmen gestellt werden. Und was mich jetzt an der Stelle aber so ein bisschen beschäftigt oder was, worauf ich unbedingt mal hinaus möchte, ist quasi so der Tagesablauf, den ihr da habt, weil das ist ja was, was man nicht sieht. Mm. Und wenn ich, wenn mein Tag startet als Journalist normalerweise morgens um 6 oder 6:30 Uhr, so mit der Vorbereitung, dann geht's halt irgendwann los mit doch noch schnell Frühstück und dann wird dann ab 7:30 geht's dann schon mit dem Fahren los, ne?
Ja.
Und dann geht das normalerweise bis abends um 6 und dann kann ich mich aufs Hotelzimmer verziehen und dann fange ich vielleicht an, meinen Text zu schreiben. Und was aber die Leute nicht wissen, ihr seid ja im Vorfeld schon aktiv und auch noch, wenn ich dann mit meinem Artikel fertig bin, warte ich ja oftmals auf die Bilder, die ihr mir dann nachts um 2:30 oder sowas noch liefert. Ist nicht selten.
As soon as possible.
As soon as possible. Und genau, jetzt wollte ich mal sagen, wie ist denn, du bist ja bei Honda unterwegs gewesen, du bist ja bei Suzuki unterwegs gewesen, du bist bei Harley unterwegs gewesen. Der Ablauf ist ja immer relativ ähnlich. Beschreib mal, wie ist denn dein Tag-Nacht-Schlafrhythmus und wie ist denn bei dir so ein normaler Motorradtag bei so einer Veranstaltung gestaltet?
Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Thema. Im Idealfall gerade bei Presseevents ist es halt nun mal so, dass du im Idealfall 2 Teams hast. Das heißt auch, wenn es länger als 18 Stunden sind, dass du auch noch ein Bildbearbeitungsteam dabei hast, dass du halt die Bilder nur noch abgibst und die Bilder dann präpariert werden. Das ist aber oftmals einfach nicht möglich. Das heißt, man hat schon lange Tage. Also der Tag startet morgens ähnlich wie bei dir, zwischen 6 und 7. Dann wird Equipment ist schon alles fertig gepackt. Das wird abends alles schon fertig gemacht, damit man da nicht in die Bredouille kommt und irgendwie was noch vergisst oder so. Das wird alles vorher, am besten Stative und so, kommt alles schon vorher ins Auto, weil es ja schon ganz schön viel auch zu schleppen ist. Bei mir nicht ganz so viel wie bei dem Videoteam. Die sagen immer, im nächsten Leben werden wir Fotograf. Das ist so der Standardsatz. Und da beneide ich sie auch wirklich nicht. aber genau, dann geht's halt ins Auto, beziehungsweise entweder haben wir ein Frühstück to go, das heißt, wir haben oftmals dann eine Brottüte mit, oder wir schaffen es halt vorher noch zu frühstücken. Mhm. Dann geht's on the road, schnellste Strecke zum Fotopunkt. Und dann seid ihr auch schon bald da. Dann gibt's ein kurzes Briefing und genau, also das ist immer unterschiedlich. Jetzt in Lissabon hatten wir 2 Fototeams an 2 verschiedenen Orten. Geht auch anders, also es gibt unterschiedliche Methoden, wie man was handelt. Ne? Also es kommt auch immer darauf an, wie groß ist die Gruppe von Journalisten. Jetzt hatten wir eine ziemlich große Gruppe. Im Normalfall sind es ja weniger. Dann hat man sozusagen ein Film- und Fototeam, ne, die an verschiedenen Orten halt mehrfach unterwegs ist. Und dann gehst du im Idealfall mittags nach Hause. Hotel. geht's ins Hotel und dann werden die Bilder halt so schnell wie möglich fertig gemacht, fertig bearbeitet, sortiert nach dem Journalisten. Es gibt ja morgens immer die Max-Shots. Die Max-Shots, die Bilder sozusagen von dem Journalisten, am besten in seiner Kluft, mit Helm in der Hand und einem Namensschild. So, das nennt sich Max-Shot.
Ah, damit ihr wisst, wer das ist.
Ganz genau, damit wir dann so schnell wie möglich die Journalisten den Fahrbildern, fahraktiven Bildern zuordnen können.
Wie macht ihr das beim Auto? Weil du fotografierst ja auch Autos. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Hersteller X hat das Auto Y und das sieht irgendwie ja immer gleich aus und dann spiegelt sich ja das im Bild. Oder ist es da egal,
wer da drin ist? Nee, da ist es tatsächlich...
Über das Kennzeichen?
Nee, da ist es tatsächlich egal. Ich glaube, das ist da eher in Gruppen wirklich aufgeteilt. Und dann hast du halt, das ist auch ein bisschen abgespeckter. Also da sind es nicht so viele Leute. Da ist es einfacher zu sortieren, die Übersicht auch zu behalten. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen komplexer, wenn es mehr Menschen, also mehr Leute halt einfach mehr Journalisten sind. Das ist so. Nee, aber genau. Also dann geht's ans Sortieren. Und im Idealfall, also je nachdem, wann der Journalist halt wieder abreist, bekommt er vorher sein Material ausgehändigt. Oder spätestens, wenn er dann zu Hause wenn er im Heimatort dann aus dem Flieger steigt, er dann den fertigen Link zur Verfügung
hat. Sortiert ihr denn schon immer vor oder gibt's einfach alles vom Michel, was halt da irgendwie, was der Michel vor der Linse gefahren ist?
Nein, im Idealfall wird alles, was heißt im Idealfall? Sagen wir es nur so, wir sortieren alles vor. Es gibt natürlich auch andere Arbeitsweisen von anderen Fotografen oder Mediateams. Aber bei uns ist einfach der Anspruch, dass sie wirklich nur die Fotos auch bekommen, die A, scharf sind, B, halt auch von der Perspektive her passen. Also da muss schon alles passen. Es bringt nichts, irgendwie 20 Bilder aus einer Kurve und davon ist ein Drittel unscharf. Und ich meine, das spart mir Arbeit, aber macht ja keinen Spaß zum Angucken.
Das wollte ich jetzt nämlich noch fragen, weil dieses Sortieren, jeder, der so ein bisschen fotografiert, kennt das ja. Ich sag mal, von der Urlaubsreise, ne, du fährst irgendwie 2 Wochen nach Gran Canaria oder was auch immer und kommst zurück, hast 2.500 Bilder gemacht.
Ja.
In welchem Rahmen bewegt sich denn so ein Foto? Event-Shooting. Du hast dann, normalerweise sind es so zwischen 10 und 20 Fahrer, also mehr als 15 eher selten pro Gruppe, sage ich jetzt mal. Wie viele Fotos kommen da im Tagesverlauf zusammen, die du ja dann auch quasi pro Event-Tag sortieren und verteilen und sichten musst?
Oh, das ist immer ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auch drauf an, mache ich Mitzieher, mache ich direkte Kurvenschüsse. Das ist ja alles auch technisch immer nochmal ein Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine actionreiche Kurve habe, wo ich viele Mitzieher mache und so, da habe ich natürlich auch um einiges mehr Bilder. Beim Tracking zum Beispiel, also gerade auch Car-to-Bike, da kann man sich tatsächlich
tot fotografieren.
Aber wirklich, also da muss ich jedes Mal aufpassen. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich lieb's. Ich finde es total klasse. Also das ist eins, wirklich von den Perspektiven. Also kannst du halt super geil spielen, ne? Das ist eine unglaublich tolle und spannende Perspektive. Du hast ganz viel Bewegung drin und ist einfach.
Das muss man, glaube ich, noch ein bisschen näher erklären. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Dieses Tracking, die meisten Leute, die zuhören, werden wahrscheinlich nicht wissen, was man darunter versteht. Tracking ist quasi Motiv, fahre hinter einem, mit dem Motorrad oder vielleicht auch mit dem Auto, fahre hinter einem anderen Auto oder einem Motorrad her und in diesem Auto im Kofferraum liegt entweder ein Fotograf oder kniet eine Fotografin oder sitzt eben umgedreht auf dem Motorrad und fotografiert nach hinten mich als fahrendes Motiv.
Ist das denn STVO-konform?
Das wäre...
Ja, jein. Tatsächlich. Also ich bin angeschnallt und im Idealfall, also entweder machen wir es aus einem Cabrio oder, also ich bin sowieso immer gesichert. Also in der Hinsicht, ich habe ein komplettes Tracking-System mir entwickelt, wo ich an so einen Klettergurt habe und hinten in jedem Kofferraum hast du ja diese Ösen. Wir machen das meistens auch auf abgesperrten, was heißt meistens, eigentlich bei Presseevents immer abgesperrte Bereiche. Das heißt, es sind keine anderen Teilnehmer da. Dementsprechend ist die Polizei gebrieft.
Dann bin ich beruhigt.
Aber,
nichts anderes wollte Jan hören.
Genau. Ja. Nein, aber es ist einfach natürlich, wenn man das sieht, von außen erstmal unglaublich spektakulär. Aber wie gesagt, ich finde es jedes Mal toll.
Wurde dir noch nie schlecht bei? Weil du sitzt ja rückwärts, musst jemanden ins Fokus nehmen, dann sind es ja meist kurvige Strecken, geht vor und zurück. Also ich habe zum Glück auch keinen schwachen Magen, aber ich kenne genug Leute, die schon so beim Angucken von so einem Pass als Beifahrer oder irgendwie im Auto hinten drin schon direkt die Kotztüte rausholen.
Ja, geht mir genauso.
Ah, ja. Super, das ist ja ganz toll.
Nee, also das ist aber ein Unterschied.
Wahrscheinlich bin ich auch einfach auf einer Kotzlache ausgerutscht mit der Suzuki. So, das war überhaupt gar nicht mein, Versehen. So, ne? Der Fotograf hat der Fahrt mal rausgekotzt.
Ja, der arme Ola, der musste ja alles machen. Nein, nee, also das ist ein Unterschied. Das ist wirklich, bei mir ist es ein sehr, sehr krasser Unterschied. Bei mir sind, es hört sich ein bisschen creepy an, aber bei mir sind alle Sinne ausgeschaltet, sobald ich meine Kamera vorm Auge habe. Sowohl, ich habe Höhenangst, also ich kann ganz schwer irgendwo drauf klettern, ohne dass mir die Beine schlottern. Habe ich die Kamera in der Hand, ist es kein Problem.
Krass. Krass.
Ich bin so ultra, also man kann eigentlich sagen, ich bin so ultra fokussiert, dass alle Sinne ausgeschaltet sind. Wenn ich im Auto als Beifahrer irgendwo daneben sitze und wir fahren Kurven, wird mir schlecht, geht gar nicht, ich muss selber fahren. Sitze ich auf der Rennstrecke in Barcelona hinten im Kofferraum und fotografiere einen Audi, was war's denn? Ich glaube R8, oder? Mhm. Oh Gott.
Also habe ich zumindest bei dir auf Instagram gesehen, da war diese R8-Geschichte.
Genau. Ja. War völlig in Ordnung. Ja, habe auf der langen Geraden dann nur noch gerufen, schneller. Können wir noch schneller? Hallo, geht da noch was? das ist alles möglich, weil du halt auf andere Sachen fokussiert bist. Wenn das mal nicht der Fall ist, wird mir ganz schnell schlecht. Und was auch ganz fies ist, wenn, also ich hatte auch schon das ein oder andere Mal, wenn wir einen Mietwagen hatten oder so, und es war, Benziner oder Diesel, wovon kriegt man eher eine Vergiftung? Benziner, glaube
ich. Von Abgasen meinst du?
Mhm. Benziner.
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich glaube, Benziner war schwieriger.
Da ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt.
So, du hängst ja auch nicht mit dem Rüssel direkt überm Auspuff so, ne?
Und Leute, keine Sorge, in der Tiefgarage ist nur ein Benziner. Der Diesel wird uns jetzt sofort umbringen.
Nee, okay. Also tatsächlich, da ist mir schon öfters mal schlecht geworden. Dann aber wirklich von den Abgasen. FFP2-Maske hilft.
Oh, okay. Learning aus Corona?
Aber auch nur bedingt. Also, ja. Also, da am besten probieren, Frischluft zu atmen oder ein bisschen weiter in den Kofferraum reinrücken.
Grundsätzlich ein guter Tipp. Ab und zu mal ein bisschen mehr Frischluft. Es gibt genug Dummköpfe da draußen, die das manchmal vergessen und dann nur.
Genau, Abgase atmen.
Ja, und Mist dann ausatmen und erzählen. Immer gut.
Nein, aber das Informationen zum Tracking. Also, ich glaube, das sind so Sachen, die kann man sich nicht wirklich vorstellen, wenn man einfach nicht weiß, wofür es gut ist.
Man muss tatsächlich noch dazu sagen, da gibt es ja noch einen weiteren Aspekt, der einem vielleicht ein bisschen Angst und Bange werden lassen kann. Dieses Tracking macht natürlich auch nur dann gute Bilder, wenn man mit dem Auto oder dem Motorrad mehr oder minder schon im Kofferraum steht. So, ne? Also die Abstände, in denen da gefahren wird, die sind sehr, sehr gering, weiß nicht, Meter, anderthalb, 2,5 Meter ist eigentlich schon zu weit weg. Ja. Also das kommt da noch dazu, ne? Und wie gesagt, bewegt sich quasi in drei Dimensionen und da noch schöne Bilder rauszukommen, das ist echt schon eine Herausforderung. Aber du hast es mit der Höhenangst angesprochen und wir hatten ja auch dieses Reisethema schon mit der GS-Trophy und du, Jan hat es angedeutet, du hast ja auch schon auch Autos fotografiert, warst schon bei den 24 Stunden vom Nürburgring dabei,
ja.
Hast MotoGP fotografiert. Wenn du so auf die aktive Fotografie-Zeit zurückblickst, was ist denn für dich so das Spektakulärste, was du machen kannst? Also wenn du jetzt heute dich entscheiden müsstest oder könntest, du kannst nur noch das und das machen, was du dir wünschst, was würdest du dir denn da aussuchen? Was ist denn für dich das tollste Arbeiten hinter der Kamera, sage ich jetzt mal.
Das tollste Arbeiten, alles, was mit Dreck zu tun hat.
Und da ist es auch egal, ob 2, 4 oder 6 Räder?
Ja.
Also würdest du auch Traktorrennen machen oder sowas?
Ja. Also mein Traum ist tatsächlich irgendwann auch mal die Dakar zu fotografieren. Idealerweise halt irgendwo mit einem 4x4 mitzufahren. Und das wäre halt wirklich das Nonplusultra. Also da irgendwo Fuß zu fassen und einfach mal mitfahren zu können, definitiv.
Das und dann auch selber?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Also das Ding ist, man muss halt wissen, und das ist halt wirklich so, du hast schon eine Doppelbelastung. Also wenn du, und das ist auch das Verwunderliche, dass ich mich da in einem Ria so durchgekämpft habe, weil du fährst ja nicht nur Motorrad, sondern du hast auch immer die Perspektiven, die besten Ausschnitte, du musst ja auch immer darauf achten, okay, hier könnte ich jetzt Fotos machen, ja, also wenn du die Strecke nicht kennst, es ist ja nicht immer alles gescoutet, ne, also es ist ja auch viel irgendwie mal Free Flow oder wie auch immer, du fährst mit einer Gruppe mit, fährst vor, wenn die Pause machen, machst du keine Pause. Dann bist du diejenige, die vorfährt. Also, und wartest dann, dass die wieder an dir vorbeifahren und so weiter. Also, das heißt, es ist halt immer irgendwo, auch in Neuseeland bei der Vorreise, ne? Also, es ist halt, die Vorreise, wir haben währenddessen, also, wir haben sozusagen vorproduziert, damit die Vorreise ist immer dafür da, halt auch wirklich das Land nochmal kennenzulernen, eine Vorproduktion zu machen, Bilder zu generieren, die dann in die Werbung gehen. Also, nicht Werbung, aber das Anteasern sozusagen. Mhm. Und auch da, es ist immer so, dass man halt wirklich, du musst eigentlich, das Fahren muss aus dem FF gehen. Ja, weil du dich, wenn du dich auf beides, also wenn beides, da bleibt irgendwas auf der Strecke. So. Und am Anfang war es für mich deswegen doppelt hart, weil ich wollte unbedingt da fotografieren, aber da muss ich ja auch erstmal hinkommen. So, jetzt mittlerweile geht es. Und alles, was Großenduro betrifft, ich steige auf eine GS drauf und bin halt zu Hause. Das ist einfach so. Einfach, weil ich da alles, was ich kann, habe ich darauf gelernt. Und jetzt bin ich halt letztes Jahr umgestiegen auf den Sport-Enduro-Bereich und habe eine 200er Zweitakt-Riecho zu Hause.
Und da wird der Jan ganz hellhörig.
Nee, also nur weil wir jetzt irgendwie im letzten Vierteljahr so ein bisschen abgebogen sind von unserer eigentlichen Herkunft, ja eher so dem Straßenrennsport beziehungsweise Rennstrecken asphaltiert. Cool. Ja. Heißt es nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Plan habe, nur weil ich jetzt selbst die ersten Gehversuche im Offroad-Bereich gemacht habe und das Motorrad, das du mir gesagt hast,
sagt dir nichts. Ist auch nicht schlimm. Nein, ist auch nicht schlimm. Das ist, Riecho ist ein spanischer Hersteller. Die haben die Gas-Gas-Modelle, die 250 und 300er Zweitakt von 250, was sage ich jetzt das Richtige, von Gas-Gas übernommen 2019, 2020. Das sind sozusagen die gleichen Modelle wie Gas-Gas, hat Riecho übernommen. Ich spreche es auch immer falsch aus, weil es halt einfach, es ist halt Spanisch. Ist aber eine super klasse Sport-Enduro. Und für mich war es ein super Umstieg einfach. Also erstmal fährt sich das ganz anders. Du denkst erstmal, okay, ich kann halt gar nichts. Und dann merkst du, ah doch, ich kann ja doch was. es ist wieder ein neuer Lernprozess. Und ich habe bei mir in der Region ein paar Mädels kennengelernt und habe dort sozusagen eine Gemeinschaft, mit denen ich zusammen ab und zu mal fahren kann. Mache dann auch immer noch, was auch ganz wichtig ist, weil ich halt einfach noch unglaublich viel lernen muss, gerade was Sport-Enduro angeht, mit XX-Enduro. Das ist die Almut, die macht Mädelstraining, aber auch natürlich auch mit Männern. Aber grundsätzlich ist es primär wirklich auf Mädels abgestimmt. Und die Riecho ist halt klein genug, dass auch jede Frau sozusagen, eigentlich fast jede Frau, auch wenn sie ein bisschen kleinere oder kürzere Beine hat, mit den Füßen auf den Boden kommt.
Guck mal, schau mal an, was du da schon wieder alles mit reinbringst. Und ich, echt krass, mich.
Ja, es ist so hier. Krass viel. Es ist einfach unglaublich vielseitig. Ich kann auch, ja, also, genau.
Ja, aber wie wir hier voll so ins Offroad-Bereich immer mehr gegangen sind mit Gasgeflüster, wird sich auch wieder ändern für alle, die jetzt vielleicht deshalb schlechte Sternebewertung bei Spotify gegeben haben, muss man mal sehen.
Hey, ich war auch lange Zeit auf der Rennstrecke unterwegs, so ist nicht.
So, also, nämlich total breit gefächert und das sollten wir vielleicht einmal kurz einschieben. Wer sich das mal anschauen will, du hast nicht nur eine Website, deren Namen ich allerdings gerade nicht auf dem Schirm habe, aber Bilder par excellence sieht man direkt auch auf Instagram. Die App wurde ja eigentlich dafür auch mal gemacht, Bilder zu teilen. Dein Account heißt da Amy Lee Photography 85. Die Website, musst du selbst einmal sagen.
Da lasst du einfach das 85 weg. Da seid
genau, amyleephotography.de, genau.
Ganz einfach, ja.
Ganz, ganz simpel.
Ganz easy.
Du hast eben gesagt, was so, oder Michel hatte dich gefragt, hey, was sind denn so die großen Ziele oder was ist so dein Traumbereich? Jetzt möchte ich natürlich mal anders fragen, in der ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, was war denn so der größte Flop? Hast du mal irgendwie angereist und du hattest vergessen, eine Kamera einzupacken oder ist tatsächlich mal irgendwie auch was Blödes passiert oder wo willst du sagen, boah, das war jetzt ein Kapitel, das hätte man auch mal überspringen können. Sofern du darüber reden möchtest, das liegt ja an dir, jetzt die Geschichte zu benennen.
Ich überlege gerade tatsächlich in den Bereichen, also natürlich ist man menschlich auch schon öfters mal irgendwo mit Sicherheit auf die Nase geflogen, wo man im Nachhinein halt ja draus gelernt hat. Aber das ist, glaube ich, in jedem Bereich so, in jedem Lebensbereich gibt es einfach Menschen, wo man viel lernen kann, die einem immer was mitgeben. Nee, aber flop-mäßig im Motorrad- oder Automobilbereich kann ich dir jetzt kann ich jetzt so gar nichts sagen. Was für mich ein absoluter Flop war, war, wo ich noch, das war 2013 oder so, da habe ich wirklich mal versucht, genau in dem Bereich, was du ganz am Anfang mal gesagt hattest, ich habe im Kindergarten Fotos gemacht.
Oh.
Und die Kiddies waren toll. Also davon, das war überhaupt gar kein Problem.
Aber die Eltern waren schwierig.
Jo. Das war leider ein Flop. Also das waren so ein, zwei Versuche, wo ich gesagt habe, hey, das machst du und du machst es ganz anders. Du machst es ganz anders als alle anderen, weil du machst es cool. Und
fanden die Eltern aber gar nicht cool.
Ja, doch. Also viele Eltern fanden, also eigentlich alle, ich habe von ganz vielen wirklich positives Feedback gekriegt, weil ich habe die Kinder da abgeholt, wo sie eigentlich zu Hause sind. Also bei mir gab's, ich habe halt kein Studio aufgebaut oder so, sondern ich habe gesagt, hey, wir machen das draußen, wir machen das im Garten, wir lassen die klettern, wir lassen die schaukeln. Ich habe die Kids halt abgeholt, habe gesagt, hey, worauf habt ihr Bock? Und ja, wir wollen klettern. Ja, komm, wir gehen klettern. Und wir haben halt im Baum dann Fotos gemacht. Also es waren mega, wirklich süße Bilder. Es war total klasse. Die Eltern waren auch happy. Und dann habe ich halt klugerweise, weil ich dachte, ist mal smart, machst es halt wirklich so, dass du sagst, okay, es kann sich halt jeder, also du machst kein Paket. Normalerweise ist ja, du musst dann diese Pakete kaufen und so. Und ich habe halt gedacht, ich mach's anders. Und das ist dann leider irgendwie nach hinten losgegangen bei den Eltern. Und das war schon speziell. Das war ein bisschen traurig.
Also es war dann tatsächlich wenig. Das muss man nämlich tatsächlich auch dazu sagen. Jan hat ja den Instagram-Account schon angesprochen. Schaut da gerne mal vorbei. Denn Amy kann nicht nur gut Motorräder und Events und Siliziumkugeln fotografieren, sondern tatsächlich auch Menschen und Persönlichkeiten und Gesichter. Also auch das liegt ihr sehr. Und dieses Kindergarten-Event lag also nicht an der Art der Bilder oder der Qualität der Bilder, sondern eher Art und Weise, wie das dann quasi im Nachgang an die Eltern übergeben, verkauft, gebundelt wurde.
Genau, du hast, aber das ist wieder genau das Gleiche. Du hast halt überall Menschen, die halt im Endeffekt dann unglücklich sind über irgendwas oder halt unzufrieden sind oder wie auch immer. Da muss man einfach, ich habe halt einfach unglaublich viel Emotion und Liebe da reingepackt und dementsprechend, man kann das so, wenn man da so viel Arbeit reinpackt, ich weiß jetzt auch, warum diese Agenturen das so machen, wie sie es machen. Ne? Also das hat sich für mich dann alles auch ganz schlüssig erklärt und auch bei den ganzen Passbild- und Porträtläden. Ja, also klar, die müssen irgendwie überleben, ja. Alles gut. Meinst es nicht?
Die schöne Quintessenz aus dieser Story ist ja eigentlich die, dass du dann ja doch deine Passion umso mehr gefunden hast, weil wenn auf die Frage nach dem Flop du in einen ganz anderen Bereich gehen musst, um überhaupt einen benennen zu können,
ja,
dann glaube ich, hast du es mit deinem eigentlichen Steckenpferd ja gar nicht so falsch getroffen. Und Menschen fotografieren bringt mich auch nochmal zu dem Eingangsstatement, 25. Mai. Amy, auch du bist natürlich herzlich eingeladen, wenn
sehr
du
gerne.
Noch mal.
Und nicht nur als Fotografin, sondern als genau. Motorradfahrerin.
Ja, so. Geil.
Ganz wichtig.
Gut.
Bock hast, einen Tag mitzufahren, dann trag dir das mal ganz dick ein. Hast du, also kannst auch gerne mit deinem spanischen Cerveza-Motorrad oder wie das da heißt.
Rioja, angefangen. Die gute Rioja.
Rioja, auch du. oder gibt's noch mehr? Das ist nämlich auch noch eine Frage, die mich umtreibt in deinem Fuhrpark.
Ja, ich habe tatsächlich im Moment von Harley-Davidson Deutschland noch eine Pan-Am da.
Ach was. Hm.
Und genau, also wir haben einen etwas größeren Fuhrpark, weil mein Partner auch ambitionierter Motorradfahrer ist. Und der.
Jetzt will ich's wissen. Wie viele Motorräder? Du musst auch nicht sagen, wem welches dann gehört oder wie auch immer, oder wahrscheinlich teilt ihr auch einfach in einer Fernpartnerschaft dort, aber boah, wenn ich raste so aus. Fragt man mich, ja, was hast du für Motorrad? Kann ich dir sofort sagen. Ja, bei Michel, ja, das habe ich vergessen. Ja gut, das ist nicht fahrbereit und so weiter. Luxusprobleme. Und jetzt fragen wir dich und die erste Reaktion ist,
Nein, so ist nicht. Nein. Also wir haben zwei Sport-Enduros, dann ein rennstreckenfertiges Bike.
Und was ist das für eins? Hier, das ist
doch jetzt.
Aha.
Yamaha R6, weil mein Partner auch instruiert damit. Und dann haben wir die Supermoto, die, oh Gott, 400, 450?
Ist egal, eine Supermoto.
450 Husqvarna.
Okay.
Eine Supermoto, aber die ist auch rennfertig gemacht, weil er damit EDM fährt, also Supermoto EDM.
Alter, und,
ja, der ist früher große Rennstrecke gefahren und ist dann auf Supermoto umgestiegen. Und genau, und dann haben wir die zwei Sport-Enduros und die Pan Am noch stehen.
Sauber.
Denk mir einfach nicht nur, bist du jobtechnisch, Hobby zur Berufung gemacht, da bin ich neidisch, sondern auch, wenn ich diesen Fuhrpark höre, so. Also, vielleicht fange ich jetzt nach 4 Tagen, glaube ich, doch wieder an, Schnaps zu trinken. Anders lässt sich das ja bald nicht mehr aushalten. Na, war ein Spaß. Nein. Alkohol ist keine Lösung, das machen wir nicht. Alle schön artig bleiben, ist eine Droge, machen wir nicht. Aber trotzdem nicht traurig. Neidisch, ne? Eifersüchtig, so darf man sagen. Ich hätte schon auch gerne, aber jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Jan muss halt mal was Gescheites machen.
Ja, aber um das noch so ein bisschen einzuordnen, ne?
Ja.
Ich habe ja viele oder einige Mopeds in der Garage. Amy, ihr habt sogar noch mehr. Und der Job bringt ja aber auch mit sich, dass du sehr viel unterwegs bist. Das haben wir ja schon gesagt. Und ich vermute jetzt mal, dass du jetzt nicht so viele Gelegenheiten hast, tatsächlich privat Motorrad zu fahren. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Tage im Jahr du unterwegs bist?
Also ich habe irgendwann mal ein Jahr alle Events zusammengezählt. Da waren es Eventtage, irgendwas über 100. Ich kann es dir aber nicht sagen genau. Also es ist auf jeden Fall, also, es sind einige Tage, ja.
Und ohne An- und Abreise dann sozusagen?
Ja, nur Eventtage halt, ne? Und danach kommt ja meistens immer noch die Nachbearbeitung etc. pp. Alles dazu. Also das sind schon, also jetzt auch vor allen Dingen, wenn man im Ausland ist und so. Da gibt es natürlich Jahre, die sind mehr ausgebucht oder krasser und bei manchen halt weniger. Kommt dieses Jahr wieder die GS Trophy in Namibia im September und am 24. im Januar geht's jetzt für mich erstmal nach Malaga zum Female Qualifier von BMW. Das ist so das erste größere Event. Dann bin ich noch beim Corporate Event für Harley Davidson Europe jetzt im Januar. Und dann geht's halt langsam wieder los. Also es ist halt einfach noch Winter, es ist noch Nebensaison, es ist noch alles ziemlich ruhig. Mhm. Da war jetzt immer Almeria.
Stimmt, normalerweise, das wäre jetzt gerade vorbei gewesen. So. Yep. Ne?
Also das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Wenn ich so Revue passieren lasse, ich habe unglaublich viel gelernt, ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Aber das tue ich immer. Also das ist wirklich viel wert, dieses Unterwegssein, neue Menschen kennenlernen. Das ist einfach ein ganz toller Part von meinem Job. Kann ich gar nicht beschreiben. Also ist wirklich super. Genau, und im Normalfall ist es jetzt alles noch relativ ruhig und dann wird's dann wieder zum Saisonanfang, geht's dann sind so die fixen Events wie BMW Motorrad Days, Pure and Crafted, dann Glamsec. Ach Gott, ich stehe auf dem. Also es gibt einige feste Events, Meet the Makers, Club of New Church. Es gibt halt einfach, ja, gibt einiges, was jedes Jahr immer fix ist.
Die Gasgeflüster Motorradausfahrt ist nicht immer fix, aber sollte immer eingetragen sein.
Ja. Und ich hab tatsächlich noch eine letzte Frage, weil das sich jetzt so richtig schön rund schon anfühlt. Du hast jetzt ja von den Events erzählt und eigentlich einen sehr, sehr positiven Eindruck vermittelt, was deine Arbeit angeht, dass das genau dein Ding ist, dass dein Hobby in Anführungsstrichen da anders, bei dir ist es ja andersrum, ne? Dass die Arbeit zum Hobby wurde, weil das Motorradfahren ja quasi über die Arbeit erst entstanden ist. Und unsere Zuhörenden sind ja relativ jung. Mhm. Der ein oder andere und die ein oder andere vielleicht noch in der Findungsphase. Mhm. Wenn jetzt hier jemand dabei war und zugehört hat und sagt, hey, das, was die Amy erzählt hat, habe ich mega Bock drauf. Also ich bin vielleicht super guter Hobbyfotograf oder habe jetzt auch irgendwie mit Videografie angefangen, was ja auch immer wichtiger wird oder quasi die zweite Säule inzwischen. Was würdest du denn als Tipp geben, jemanden, der sagt, hey, ich möchte mich gerne in diese Richtung entwickeln und sowas machen, was du jetzt gemacht hast?
Also prinzipiell immer Assistenzen machen. Also wirklich gucken, dass ich vielleicht mich auch als Assistenz bei irgendwem bewerbe, dass ich gucke, dass ich auch einfach ganz viel freie Arbeiten mache, mich weiterbilde, bei YouTube irgendwelche Videos mir anschaue von anderen Fotografen. Da gibt's wirklich auch ganz, ganz klasse Channels, wo du halt auch wirklich viel lernen kannst. Also wie gesagt, das Lernen von Älteren oder von Erfahreneren, wie auch immer, Fotografen bringt ganz, ganz viel. Und ich bin immer der Meinung, egal in welcher Branche, egal in welchem Beruf, wenn du Leidenschaft mitbringst für die Sache, dann kann es nur gut werden.
Das war doch ein wunderschönes Schlusswort. Also das kann man ja besser nicht zusammenfassen, nachdem du davor noch mit leuchtenden Augen von deinen ganzen Events erzählt hast. Amy, dann wirklich vielen Dank für deine ganzen Schilderungen und die Eindrücke. Ich fand's wirklich interessant, das mal wieder aus einer anderen Perspektive durch den Sucher quasi zu erfahren. Der Michel dankt für schöne Bilder und auch die, die es nicht gibt, nämlich die von seinem unsäglichen Sturz. Um das vielleicht nochmal abzurunden.
Zum Schluss nochmal.
Direkt nochmal rein.
Die Kniekehle hier so hinten raus.
Genau, wir wünschen dir natürlich für deine Zukunft, auch für dieses Jahr, wieder ganz viele tolle Motive, Fotos. Und wenn du dann viel unterwegs bist, dass du immer schön sitzen bleibst, wenn das Motorrad mal umkippt, das ist, glaube ich, nicht so wild. Aber dann auch bei all deinen Erfahrungen ganz, ganz viel Spaß. Und danke. Ja, wenn es am 25. Mai klappt, würden wir uns extrem freuen. Da kann man dann nochmal live davon hören und sehen.
Super gerne, ja.
Und da muss der Michael halt mal ein paar Fotos machen. Ich weiß gar nicht, gibt's das vielleicht noch als letzte Frage, gibt es eigentlich auch viele schöne Bilder von dir auf dem Motorrad?
Weniger.
Das ist wahrscheinlich das Los des Fotografen.
Ja, absolut.
Kannst die schönsten Bilder machen, du bist halt nie Teil davon.
Ja, absolut. Also wenn wir im Team unterwegs sind, dann gibt es schon mal Bilder voneinander, aber schon eher wenig.
Dann machen wir das einfach so. Wenn ich das nächste Mal auf Veranstaltung bin und du als Fotografin vor Ort, dann assistiere ich dir so ein bisschen, wo es mal irgendwie geht, bringst mir ein paar Kniffe bei und dann fotografieren wir dich auf der Ausfahrt. So, und dann ist das
super
auch
klasse.
Abgehakt.
Ich schau mal, ob ich dabei sein kann. Das wäre natürlich klasse. Das wäre toll. Ich danke euch.
Vielen Dank, Amy, und alle da draußen schön die 5-Sterne-Bewertung dalassen oder uns schreiben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.